Matthäus 25, das Weltgericht. Jesus hält am Ende aller Tage Gericht über die Menschen. Er teilt uns ein in Gerechte und Ungerechte. Matthäus 25, das Weltgericht, ist in mehrfacher Weise ein interessanter, vielleicht auch herausfordernder Text. Was könnte uns an diesem Text herausfordern, provozieren vielleicht sogar? Zwei Aussagen möchte ich kurz nennen. Zum einen ist es das Gericht an sich zum Beispiel. Die biblischen Schriften lehren es so: In der Ewigkeit macht Gott einen Unterschied zwischen uns Menschen. Die einen sind ihm nahe, die anderen sind ihm fern. Obwohl die biblischen Texte das so lehren, wünsche ich mir eigentlich, dass alle Menschen zu Gott kommen. Der Gedanke, dass Menschen auf ewig von Gott getrennt sein werden, der tut mir weh. Und insofern ist für mich dieser Gerichtstext immer wieder auch eine persönliche Herausforderung. Es gibt aber noch eine zweite provozierende Sache in diesem Text, denn Jesus richtet hier nach unseren Werken. Die Rettung kommt denen zugute, die Gutes getan haben, und die Strafe kommt jenen zu, die Gutes unterlassen haben. Die Werke scheinen hier in diesem Text also das Entscheidende zu sein. Aber glauben wir nicht eigentlich, dass allein unser Glaube uns rettet? Paulus regt sich doch immer über diejenigen auf, die denken, dass ihre guten Werke sie vor Gott gut dastehen lassen. Irgendwie passt das nicht richtig zusammen. Paulus sagt so, Matthäus sagt hier so. Wer hat nun recht? Was ist Sache? Matthäus 25, das ist ein Text, den man nicht einfach so runterlesen kann, sondern bei dem jede Menge Fragezeichen entstehen. Auf eine dritte Herausforderung in diesem Text möchte ich ausführlicher eingehen. Und der steckt in Vers 40. Was ihr einem meiner geringsten Brüder getan habt, das habt ihr mir getan. Was ihr einem meiner geringsten Brüder getan habt, das habt ihr mir getan. Dieses Gericht soll ja über alle Menschen stattfinden, zum Beispiel auch über mich. Wenn ich mir also vorstelle, ich stehe vor diesem Gericht und Jesus teilt mich ein auf die gerechte Seite oder auf die ungerechte Seite, ich hoffe natürlich auf die gerechte Seite, und dann zählt er auf, du hast mich gespeist, du hast mich getränkt, du hast mich beherbergt, du hast mich bekleidet, du hast mich besucht, als ich krank war oder als ich im Gefängnis war. Also ich muss zugeben, ich wäre verwirrt. Wo bitte sind wir uns begegnet? Ich dachte, Jesus, du sitzt zur Rechten Gottes, also weit weg. Ähnlich verwirrt sind auch die anderen hier. Sie sagen, wann sind wir dir begegnet? Wann soll das gewesen sein? Und Jesus antwortet, was ihr einem meiner geringsten Brüdern getan habt, das habt ihr mir getan. Wo ihr Menschen in Not geholfen habt, da habt ihr auch mir geholfen. Ich war in den hungrigen und durstigen Menschen anwesend. In irgendeiner Weise ist Jesus anwesend in den Menschen, die Not haben, wie beispielsweise diejenigen, die im Gefängnis sitzen. Jesus ist anscheinend nicht nur im Himmel, Jesus ist anscheinend nicht nur in uns, die wir an ihn glauben, sondern Jesus geht auch eine enge Verbindung ein mit den Menschen, die Hilfe nötig haben. Menschen, die fremd sind, Menschen, die nackt sind oder krank sind. Die heilige Elisabeth von Thüringen, eigentlich eine ungarische Prinzessin, wächst im 13. Jahrhundert auf der Wartburg auf, weil sie hier in eine thüringische Landgrafenfamilie einheiraten soll. Und mit 19 Jahren entschließt sie sich dazu, sich intensiv für die Armen einzusetzen. Sie nimmt zum Beispiel keine Speisen und Getränke mehr zu sich, die von Bauern erpresst wurden. Sie und ihre Angestellten aßen und tranken nur noch, was rechtmäßig und fair gehandelt und erworben wurde. Quasi eine mittelalterliche Fairtrade-Bewegung. In ihrer Adelsfamilie bekommt sie viel Ärger für ihr Verhalten. Einmal, so sagt eine Legende, ließ sie einen aussätzigen Mann in ihrem eigenen Ehebett pflegen. Ihr Ehemann bekommt davon Wind und stürmt voller Entrüstung und Wut in sein Schlafzimmer, um diesem Spuk ein Ende zu machen. Als er aber Da er an sein Bett kommt, da sieht er den gekreuzigten Christus drin liegen. Dieses Wunder bewegt ihn so sehr, dass er seine Frau Elisabeth segnet und ihr erlaubt, sich weiterhin für die notleidenden Menschen einzusetzen und sich ihnen zuzuwenden. Christus ist in jenen Menschen anwesend, die Hilfe nötig haben. Das ist eine herausfordernde, provozierende These. Der obdachlose Sigi zum Beispiel. Den tödlichen Unfall seines Sohnes, den hat er nie ganz verkraftet. Und die Last, die durch diesen Unfall auf seiner Beziehung zu seiner Frau lastete, die war so groß, dass die Beziehung kaputt gegangen ist, dass er ausgezogen ist. Und nach einer kurzen kriminellen Laufbahn kam er in den Knast. Nach dem Knast hat er nie wieder zurück ins Leben gefunden. Nun ist er obdachlos, abhängig und verwirrt. Oder Malte. Malte ist an Leukämie erkrankt und er wohnt seit einer Weile im Krankenhaus. Seine alleinerziehende Mutter muss tagsüber arbeiten, sodass er viel allein ist. Nachts ist er oft wach und hat Angst, dass er sterben muss. Oder Klaus. Er sitzt wegen mehrfacher schwerer Körperverletzungen und Diebstahl seit 7,5 Jahren in der Justizvollzugsanstalt und er hat vergessen, wie es ist, draußen zu sein. Seine Kontakte nach draußen sind abgebrochen, er ist allein. Oder Aisha. Sie ist seit ihrer Flucht in Afghanistan vor 10 Jahren immer noch nicht richtig in Deutschland angekommen. Sie findet einfach keinen Anschluss, niemand sucht Kontakt zu ihr und eine Arbeit zu finden ist auch sehr schwer. Sehen wir diese Menschen an, sehen wir Jesus an. Begegnen wir diesen Menschen, begegnen wir Jesus. Jesus sagt, du hast mich gespeist, du hast mich getränkt, du hast mich begleitet. Du hast mich besucht, als ich krank war. Du hast mich besucht, als ich im Gefängnis war. Du hast mich beherbergt, als ich Gast und fremd war. Ich bin beeindruckt von meinem Gott, dass er so sehr an unserem menschlichen Wohlergehen interessiert ist, dass er sich mit jenen identifiziert, denen es nicht wohl geht. Jesus stellt sich mit jenen gleich, die Unterstützung brauchen. Jesus ergreift Partei für die Notleidenden. Er macht die Hilfe für die Hilfsbedürftigen zu seiner Chefsache. Dass Gott für die Notleidenden Partei ergreift, ist keine neue Sache. Auch im Alten Testament macht es sich Gott zur Chefsache, dass die, die Unterstützung nötig haben, auch Unterstützung bekommen. In Sprüche 14,31 zum Beispiel: Wer dem Geringen Gewalt antut, der lästert desselben Schöpfer. Aber wer sich des Armen erbarmt, der ehrt Gott. Sprüche 21, Vers 3. Noch eine? Ja, danke. Wohl und Recht tun ist dem Herrn lieber, denn Opfer. Oder Hosea 6, Vers 6. Denn ich habe Lust an der Liebe und nicht am Opfer. Wer Gott dienen will, der diene zuerst seinen Mitmenschen. Gott will, dass wir die Liebe, die wir zu ihm empfinden, auch unseren Mitmenschen schenken. Gott identifiziert sich mit uns Menschen und helfen und lieben wir Menschen, dann empfindet Gott dies als Ehre und als Lob für sich selbst. Sagt jemand, er liebt Gott und ehrt Gott, tut aber anderen Menschen Gewalt an und liebt sie nicht, der ist ein Lügner. So scharf drückt es Johannes aus im Neuen Testament. Wer Gott ehren will, der kommt nicht an seinen Mitmenschen vorbei. Wer Gott dienen will, der kommt an Sigi, Malte, Klaus und Aisha nicht vorbei. Ist das also der Weg, Gott zu dienen, dass ich mich all diesen Menschen zuwende? Beim besten Willen, das würde ich doch gar nicht schaffen. Also ich weiß aus Erfahrung, dass ich weder die Zeit habe, noch die Kraft, mich all diesen Menschen zuzuwenden. Sicher kann ich als Einzelner und können wir auch als Gemeinde nicht die Welt retten an einem Tag. Die Aufgabe, die Welt zu retten, die können wir getrost Jesus überlassen. Ich kann nicht alles richten und als Gemeinde können wir nicht alles richten. Aber es liegt ein guter Anfang darin zu erkennen, dass Jesus diese Menschen wichtig sind. So sehr, dass er sich mit ihnen gleichstellt. Ich denke, der Text ist eindeutig darin, dass wir unsere Augen öffnen sollen für die Aishas und für die Maltes. Dass wir unsere Herzen öffnen sollen für die Clausens und für die Sigis. Es liegt ein guter Anfang daran, dass wir uns überhaupt erst mal auseinandersetzen mit ihnen, dass wir ihnen begegnen und dass wir ihnen dann auch helfen. Wer ist mein Sigi? Wer ist meine Aisha? Wie kann ich ihm oder ihr begegnen und wie kann ich ihm meine Liebe zeigen? Oh, hier sind sie nochmal. Eine weiter noch. Jesus sagt deutlich: Was ihr einem meiner geringsten Brüdern getan habt, das habt ihr mir getan. Amen. Wer ist mein Sigi? Wer ist meine Aisha? Wie kann ich ihm oder ihr begegnen? Das ist eine wichtige Frage. Und wir haben jetzt einen Moment Zeit, darüber nachzudenken. Auch darüber nachzudenken, wie ich ihm und ihr, wenn ich ihn gefunden habe, begegnen kann. Und wir hören dazu noch ein Musikstück.